Progress.
Okay. Ja, ich würde euch gerne alle begrüßen im Namen der Initiative und natürlich auch dem Team von CoHope. Micha Schober und ich werden heute das Ganze moderieren und durch den Abend führen. Und also ich mag mich auch bei der MA7 bedanken, die die Beteiligung von der Initiative ermöglicht hat an diesem Forschungsprojekt und den Abend so mit der Förderung auch unterstützt. Ja, und kurz zum Format. In Impuls ist mehr oder weniger von uns erfunden worden, um vor allem Menschen, die schon in Gemeinschaft leben, zu erreichen. Und also ob ihr jetzt schon alle in einem Gemeinschaftsprojekt seid oder nicht, das kann ich nicht ganz wissen, aber also die meisten, glaube ich. Und zwar geht es einfach darum, aus den Erfahrungen der in Gemeinschaftsprojekt Lebenden zu lernen, also voneinander zu lernen. Ja, und insofern gebe ich gleich weiter mit Michael.
Gut, herzlich willkommen auf meiner Seite. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, ein bisschen die Runde vorzustellen, die gleich diskutiert. Einerseits haben wir den Robert Demel. Der ist auch Gründungsmitglied der Initiative mal gewesen, aber heute in der Rolle des Konsortialleiters der österreichischen Beteiligung sozusagen. Kann man das so sein?
Ja.
Ja, super, heute da. Dann der Christian
Pehr. Sagt ein bisschen was, sonst sieht man euch nicht, weil die Eule das nicht aufnimmt, ja. Wenn ihr nichts versagt.
Ja, ich habe es gerade versucht, aber sie hat nicht sofort reagiert. Es braucht immer so ein paar Sätze, bis man dann.
Genau. Und dann sind noch Christian Pehr und Ruth Höppler vom Future Lab der TU Wien heute da.
Ja, hallo, Gäste und Eule. Hallo, hallo. Mich mag es nicht.
Du sitzt zu weit weg, oder?
Ja, vielleicht magst du dich zu Ruth setzen oder so, kommst du ein bisschen näher.
Ja.
Und dann geht das nachher auch schneller und besser. Ich glaube,
wird schon klappen.
Ich vertraue dir. Gut. Wir haben uns vorgenommen, heute bis 19.30 Uhr, also die nächsten knappen eineinhalb Stunden, eben über CoHope zu reden. Cooperative Housing in a Pandemic Era.
Collaborative
Housing. Upsala. Ja, collaborative. Robert darf mich gleich korrigieren. Meine erste Frage gilt nämlich.
Ruth hat es schon getan.
Ja. Also gleich die Frage an dich, wofür steht CoHope? Also was ist CoHope?
Ja, CoHope, also der Titel ist ja ein Akronym, du hast es gerade schon gesagt, Collaborative Housing in the Pandemic Era. Das heißt, es bezieht sich vom Thema her einerseits natürlich auf gemeinschaftliche Wohnprojekte, andererseits auf die spezielle Situation, die entstanden ist durch die Covid-19-Pandemie, wo wir im Rahmen dieses Projektes auch untersuchen wollen, gab es da spezifische Umgangsweisen, Vorgangsweisen in gemeinschaftlichen Wohnprojekten oder nicht und welche verschiedenen gab es da. Das ist aber nicht der einzige Fokus, ein anderer Fokus, andere Perspektiven in dem Forschungsprojekt richten sich auf Aspekte der Leistbarkeit, auf Aspekte der sozialen Integration, ganz generell auf die Frage des Rechts auf Stadt. Das heißt, es geht letztlich darum, welche Funktionen, welche Wirkungen solche Wohnprojekte vor allem im sozialen und gesundheitlichen Bereich übernehmen können. Das heißt, die Idee hinter dem Projekt insgesamt ist es, sich diese Art von Projekten in vielen europäischen Ländern genauer anzusehen und sie dann aber auch vorzuschlagen als Lösungsansätze so quasi, also als Ansätze, wie man vielleicht auch über die gemeinschaftlichen Wohnprojekte hinaus im Wohnsektor allgemein Veränderungen, Verbesserungen, vor allem in sozialer, gesundheitlicher Hinsicht erreichen kann, vor allem natürlich in urbanen Situationen. Das heißt, es ist kein reines Forschungsprojekt, sondern das Projekt will, natürlich ist ein wesentlicher Teil des Ganzen die empirische Forschung, aber es macht dann weitere Schritte, die darauf aufbauen sollen, nämlich Entwicklungsschritte. Das ist ja auch etwas, was wir heuer hier in Wien machen wollen, also mit Bewohnern, Bewohnerinnen von Wohnprojekten gemeinsam die Modelle der gemeinschaftlichen Wohnprojekte weiterentwickeln und dann daraus auch Politikempfehlungen und Vermittlungsansätze zu generieren. Das ist sozusagen das ganze Paket, das Coop in den nächsten jetzt nur mehr etwas mehr als 2 Jahren tun will.
Du hast es eh schon erwähnt, es sind mehrere Länder, die dabei sind.
Ja, es sind Österreich natürlich, aber das Zentrum, die Projektleitung liegt in Schweden an der Universität Lund. Es ist dabei Schweden, Frankreich, Spanien, Österreich, Finnland und aus all diesen Ländern aber mehrere Beteiligte. Also es ist ein relativ großes Konsortium.
Ja. Also wir reden ja nachher dann gleich schon, ob es schon Erkenntnisse in Österreich gibt, aber gibt es schon Erkenntnisse aus den anderen Ländern?
Nein, wir stehen am Beginn der empirischen Arbeit. Das heißt, es gibt keine Erkenntnisse aus dieser empirischen Arbeit. Es gibt aber natürlich, wie gesagt, das Projekt hat vor fast einem Jahr gestartet. Das heißt, wir hatten in dieser Zeit schon viel Austausch zwischen den Ländern. Und was man, glaube ich, schon sagen kann, dass es so ein gewisses Level an, ich würde sagen, anekdotischer Evidenz gibt, wie sich sozusagen in den verschiedenen Ländern dieser Sektor entwickelt und verändert und in welchem Zustand er aktuell ist. Das ist aus meiner Sicht eines der großen offenen Fragen im Zusammenhang mit gemeinschaftlichen Wohnprojekten. Es gibt sehr viel Forschung in diesem Bereich, aber es gibt relativ wenig, was sich mit dem Vergleich der verschiedenen Modelle in den Ländern beschäftigt. Ja. Und die Modelle klingen manchmal so ähnlich und sind aber in Wirklichkeit vielleicht gar nicht so ähnlich. Oder sie sind es vielleicht, aber heißen unterschiedlich. Also es ist relativ kompliziert, da eine Vergleichbarkeit herzustellen. Und deswegen ist dieses Projekt auch so wichtig aus meiner Sicht. Also Beispiel Spanien, da war letztes Jahr im Herbst ein großes Treffen. Da gibt es noch kaum gemeinschaftliche Wohnprojekte. Es gibt aber ein sehr wichtiges in Barcelona, das vor einigen Jahren fertiggestellt wurde, La Borda, das interessanterweise nicht ein Einzelprojekt geblieben ist, sondern was enorme Auswirkungen hat. Es gibt eine riesige Zahl von Folgeprojekten, jetzt vor allem in Barcelona und in Katalonien. Das heißt, dort ist es so, dass es bis jetzt nicht so wahnsinnig viel gibt, aber dass ein einziges Projekt sehr viel Effekt bewirkt hat, während anderswo das Thema vielleicht schon seit Jahrzehnten auf einem gleichbleibenden Niveau dahinter wird.
Voll spannend, voll spannend.
Die Ortschaft steht irgendwo draußen und kann nicht rein. Geh mal kurz schauen.
Vielleicht steht sie von einem anderen Flex da, hoffe nicht. Gut, in der Zwischenzeit machen wir einfach weiter. Christian, ich stelle jetzt einfach mal so die Frage, wieso schaut man eigentlich bei dieser ganzen Forschungsfrage so sehr auf gemeinschaftliche Wohnprojekte und vergisst man dabei nicht irgendwie auf den sozialen Wohnbau als Ganzes? Betrifft es nicht alle sozusagen? Ja? Also warum gemeinschaftliche Wohnprojekte?
Also ich komme jetzt von der Technischen Universität Wien und wir interessieren uns für Neues in der Stadt, beziehungsweise auch für die Wirkung von Veränderungen, von Transformation. Und der Robert hat ja gerade dieses Beispiel aus Katalonien genannt, das so eine Wirksamkeit entfaltet hat als Einzelprojekt. Und das ist vielleicht etwas, was insgesamt man auch für gemeinschaftliche Wohnprojekte sagen kann, dass sie in der Stadt eine Wirkung entfalten, die eine besondere ist. Und das ist für uns besonders interessant und das ist für die Stadtentwicklung interessant und das hat die Stadtentwicklung auch schon erkannt, ja, weil in der Stadtentwicklung in einigen Städten, in einigen Stadtteilen Wohnprojekte auch schon strategisch gezielt auch eingesetzt werden als Instrument der Stadtentwicklung. Das ist das eine. Und dann würde ich sagen, insbesondere jetzt auch in Österreich oder in der Wiener Situation, würde ich ja gemeinschaftliche Wohnprojekte jetzt gar nicht abgrenzen vom sozialen Wohnbau, wie das jetzt in der Fragestellung war, sondern das Tolle daran ist ja, dass sie in verschiedener Art und Weise ja integriert sind in den sozialen Wohnbau. Und das besonders spannend auch ist, nicht? Also dass sozusagen sich die Frage stellt, es gibt etwas, das bereits eine gewisse Systemintegration hat, wie geht es weiter? Mhm. Also, und wie geht es weiter vor dem Hintergrund auch dieser enormen Wirksamkeit eigentlich?
Ja, aber also sie ist in der Nähe, die Orte. Ja. Sie ist wirklich nah, sie ist in den Bildern. Ich hoffe, sie findet rein, entschuldige. Ich find das voll spannend, strategisch als Instrument der Stadtplanung. Vielleicht können wir da später noch mehr darauf eingehen. Mhm. Aber bleiben wir jetzt mal beim Projekt selbst. Gell? Ich mache jetzt einfach weiter. Die Einladung an alle, die da sind, wenn es Fragen gibt, ja, und dich, Jochen, persönlich, du bist hier, und die alle online dabei sind, die Einladung, natürlich auch Fragen zu stellen, jederzeit. Einfach, wir wollen die Diskussion gern öffnen. Ja.
Also eine Frage, die sich für mich da gleich stellt, für die anderen, die mich nicht kennen, ich bin jetzt auch Bewohner im Grünen Markt und habe mein ganzes vorhergehende Leben in einem Gemeindebau, so typischer 20er-Jahre-Bau, gelebt und bin dann erst jetzt zur Pension eben zu so einem Wohnprojekt gestoßen. Aber ich finde es also ganz spannend. Ich kenne ja eben, nachdem ich kein Fachmann bin, sondern lediglich ein Benutzer, ein Bewohner eines Wohnprojektes, kenne ich natürlich nur einen kleinen Ausschnitt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass also der Ausschnitt, den ich kenne, schon so ein bisschen eine Art Blase ist. Also unter dem Motto, es kann sich einfach nicht jeder leisten. Und mich würde interessieren, wenn ich diese Frage stellen darf, wie ist da das Verhältnis, wenn du sagst, es gibt eben durchaus eben diese sozialen Projekte, Wohnprojekte, aber eher mehr fokussiert auf soziales Engagement. Und ich meine, soziales Engagement passiert bei uns auch, aber es ist halt eine Form von Community, die ich jetzt nicht gleichsetzen würde mit dem, was ich vorher im Gemeindebau erlebt habe. Gibt es da irgendwie Prozentzahlen, die man ungefähr sagen kann, wie viel ist das, was ich als Blase bezeichne und was ist ähnlich einem Gemeindebau oder so einer sozialen Funktion?
Ja, vielleicht kann ich da kurz was dazu sagen. Die soziale Funktion, da ist ja die Frage, was man da genau drunter versteht. Die Besonderheit im Wohnbau in Wien ist ja, dass der soziale Wohnbau im Unterschied zu vielen anderen Ländern und vor allem auch zu vielen anderen Großstädten ja nicht nur auf ein ganz schmales Einkommenssegment, auf die allerniedrigsten Einkommen beschränkt ist, sondern relativ weit offen. Dadurch gibt es eine relativ starke Durchmischung, jedenfalls in vielen Projekten, natürlich nicht in allen Wohnhäusern, im Gemeindebau noch weniger als im geförderten Wohnbau, aber grundsätzlich gibt es das zumindest potenziell und vielfach auch real. Und die Besonderheit in Wien ist, dass die gemeinschaftlichen Wohnprojekte weit überwiegend in diesem Rahmen stattfinden. Also das sind meistens geförderte Wohnbauten. Das ist ein großer Unterschied zu anderen Ländern, weil in vielen anderen Ländern das eher sehr teures, hochpreisiges Wohnen ist. Bei uns ist es auch sozusagen an der Obergrenze von den Kosten des geförderten Wohnbaus, aber eben immer noch innerhalb dieses Rahmens. Das ist, würde ich sagen, eine große Besonderheit. Und das ist auch das, was Christian gemeint hat, wie er vorher gesagt hat, das ist nicht entweder oder gemeinschaftliches Wohnen und soziales Wohnen, sondern in Wien ist das ja relativ stark integriert. Das, was du angesprochen hast mit der Blase, existiert natürlich bei vielen der Wiener Projekte trotzdem, aus dem einfachen Grund, dass es meistens Projekte sind, die ja von den zukünftigen Bewohnerinnen selbst entwickelt werden. Und dafür braucht es gewisse Kompetenzen, es braucht Zeit, es braucht sicherlich auch ein gewisses Ausmaß an Geld, was nicht jeder hat, was natürlich den Zugang zu diesen Projekten reduziert. Es gibt schon welche, die sozusagen versuchen, sich sozusagen breiter zu öffnen. Das sind aber oft dann eher die Top-Down-Projekte, also so wie das Projekt sowieso im Sonnenviertel in Wien, das sozusagen Bauträger initiiert ist und dadurch und nicht selbst entwickelt und dadurch sozusagen auch niederschwelliger war. Also das gibt es schon, aber natürlich ein großer Teil der Wiener Projekte, das kann man schon sagen, sind jetzt eher typische Mittelklasse-Projekte, ja. Sicher. Ja.
Okay, danke.
Ich würde noch ergänzen zu dieser Blase-Debatte. Muss man ja zugleich dazu sagen, dass es diesen Wohnhausanlagen oft insbesondere gelingt, sich auch in den Stadtteil zu öffnen. Mhm. Und eine Durchlässigkeit, eine soziale, jetzt Durchlässigkeit, also Angebote zu setzen im Stadtteil, für die diese Projekte besonders geschätzt werden, wie zum Beispiel eine alternative Gastronomie, ein Ort, der jetzt, sagen wir, eine hybride Infrastruktur in dem Sinn, dass in diesem Stadtteil dann plötzlich mehr stattfinden kann, als im regulären Schema ansonsten angeboten werden würde in diesem Stadtteil. Und ich finde, das ist sozusagen ein bisschen das Gegengewicht vielleicht zu dem Argument, dass es oft Communities sind, die in Zusatz Ressourcen brauchen, um überhaupt so sein zu können, wie sie sind, weil sie auf der anderen Seite sozusagen der Waage auch wieder etwas geben, mhm, im Stadtteil. Und ich finde, das ist eine interessante Balance auch. Mhm. Und wir sehen das in, das wollte ich mir auch noch sagen, dass also auch in Österreich und in Wien gibt es ja nicht sozusagen das gemeinschaftliche Wohnprojekt, sondern wir sehen auch bei uns schon eine Vielfalt, ne, von Wohnprojekten mit, wie der Robert das angedeutet hat, mehr Top-Down oder mehr Grassroots selbstentwickelt. Und ich finde, das ist das Spannende daran, sich von der Vielfalt inspirieren zu lassen für weitere Schritte. Mhm. Also ich glaube auch nicht, dass die Antwort sein wird, es wird keine einfache Antwort sein, ne, nach der Coop hier sucht im Projekt, sondern, mhm, sondern es wird
ich kann eine einfache Antwort suchen.
Ein lebendiger Weg sein, ne, in die Zukunft, glaube ich.
Gut, ich würde gerne der Ruth auch mal eine Frage stellen. Ja. Ich weiß, wir können die Diskussion nur über das Thema. Wir haben da immer 7 versprochen, wir diskutieren hier über Coho. Das gehört wahrscheinlich ein bisschen dazu, aber nicht vollständig. Wir haben ja, jetzt sind ja schon einige, haben ja einige Interviews stattgefunden. Wir hatten auch schon einige Fokusgruppengespräche, nur in Wien, in gemeinschaftlichen Wohnprojekten. Ich fasse vielleicht kurz zusammen, es ist das Projekt Lisa in der Seestadt, es ist das Wohnprojekt Wien hier im 2. Bezirk, es ist der Grüne Markt in Sonnenviertel und die Kollokation auch im Sonnenviertel. Ja, also das waren die Projekte, wo es Fokusgruppengespräche und Interviews gab. Jetzt stelle ich dir, Ruth, gleich sozusagen die erste Frage mal zu diesen Erfahrungen, die du da vielleicht auch gesammelt hast. Wie sind die Bewohnerinnen in Wohnprojekten mit der Pandemie umgegangen?
Große Frage, ja.
Ganz einfach.
Also ich kann jetzt einfach ein paar kleine Einblicke in die bisherigen Erhebungen geben. Und grundsätzlich sind natürlich die Wohnprojekte sehr unterschiedlich damit umgegangen. Was man gesehen hat, ist, dass eben die Ressourcen, die sie schon vor der Pandemie sich aufgebaut haben, und das geht auch weiter über diese räumlichen Ressourcen hinaus, dass die ganz wesentlich waren, um durch die Pandemie zu kommen, und dass dieses, also ich finde den Vergleich, ein Vergleich fällt mir gerade ein, also zum Beispiel eine Person hat gesagt, wir mussten uns ja nicht erst kennenlernen und Kontakte knüpfen, so wie in einem Zinshaus, wir haben uns ja alle schon gekannt und wir hatten die Struktur schon. Und dann gab es auch schnell angepasste Organisationsstrukturen, also zum Beispiel eine Arbeitsgruppe oder ein Team, die sich mit dem Thema Corona auseinandergesetzt haben. Und auch gerade am Anfang, als noch der Lockdown, als noch keiner wusste, was erlaubt ist, was nicht, die Regeln für das Projekt sich überlegt haben und das umgesetzt haben. Ja, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, diese kollektive Organisation, die einfach ein Handeln ermöglicht hat, auch wenn am Anfang erstmal Stillstand war und noch niemand so recht wusste, ist dann der Umstieg in Online-Formate recht schnell gelungen. Und gleichzeitig gab es natürlich auch ganz individuelle Strategien. Also jeder hat selbst nach seinem Wissen gehandelt und dann gab es natürlich auch Konflikte diesbezüglich.
Entschuldigung, man versteht nicht. Könnten Sie mehr zum Mikro gehen oder deutlicher sprechen? Ich verstehe nichts.
Jetzt habe ich noch nicht lauter zu sprechen.
Danke.
Entschuldigung. Ist das nur bei der Wut gewesen jetzt oder generell?
Nein, es ist sehr unterschiedlich. Die Lautstärke ist sehr unterschiedlich und die Aussprache muss halt dann entsprechend deutlich sein, wenn es leise ist, weil sonst hat man nichts davon.
Ich komme näher.
Danke.
Ja, also ich war jetzt auch nicht bei allen Projekten dabei, aber vielleicht sagen auch Christian oder sonst jemand Ergänzungen, was ihr so mitgenommen habt.
Ist das eine kurze Zusammenfassung oder?
Es sind von den Ressourcen, die vor der Pandemie schon bestanden haben, sind während der Pandemie besonders wertvoll gewesen. Die Projekte haben sowas wie ein Team Corona entwickelt und es gab Regeln für die Projekte erstellt haben und dadurch kollektive Strategien des Tätigseins ermöglicht haben.
Und grundsätzlich ist schon stark rausgekommen von den Projekten, dass sie sich an die offiziellen Regeln gehalten haben und das auch adaptiert haben gegebenenfalls. Dann zum Beispiel in Bezug auf die Gemeinschaftsräume für die Nutzung halt eigene angepasste Regeln erstellt haben, dass man nur zum Beispiel zwei Haushalte sich gleichzeitig in den Gemeinschaftsräumen treffen können, als Beispiel.
Ja. Vielleicht an dich, Robert, hast du den Eindruck, dass Gemeinschaftsprojekte leichter durch die Krise gekommen sind als andere? Und also wenn ja, warum? Oder was da geholfen hat?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir stehen am Anfang der Erhebungen. Ich war auch bei den bisherigen Erhebungen nicht dabei. Ich kann jetzt nicht wirklich was dazu sagen, abgesehen von der schon erwähnten anekdotischen Evidenz. Insofern ist das eine schwierige Frage, aber ich glaube, dass die speziellen Bedingungen dieser Projekte schon gewisse Aspekte aufweisen, die unter anderem in so einer Krise große Vorteile bieten können, so wie es Ruth ja gerade beschrieben hat, erstens, dass man sich schon kennt, die bestehenden Organisationsstrukturen, auch die räumlichen Ressourcen etc. Das sind natürlich alles Dinge, wenn man die sozusagen richtig einsetzt, dann können die sehr, sehr wirksam sein. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist auch, dass es ja nicht nur in Bezug auf so eine Krise wie die Corona-Pandemie relevante Ressourcen sind, sondern ja auch darüber hinaus, also in sozialer Hinsicht, in kultureller Hinsicht und in vielen anderen Hinsichten. Also ich glaube schon, dass das Aspekte solcher Projekte sind, die natürlich nicht eins zu eins auf anderes Wohnen übertragbar sind, aber die vielleicht schon gewisse Eigenschaften haben, die man anderswo ähnlich vielleicht auch umsetzen könnte.
Danke. Vielleicht noch einmal an dich, Ruth. Welche partizipativen oder räumlichen Strukturen und Entwicklungen liegen bei diesen Gemeinschaften zugrunde? Also du hast es eh schon so angedeutet und machen die möglicherweise diese Gemeinschaften noch widerstandsfähiger?
Also genau, was ich eh angesprochen habe, es geht sehr weit über diese räumliche Dimension hinaus, über diese räumliche Ressource, die Wohnprojekte schaffen, eben gerade diese Organisationsstrukturen und auch die funktionierende Kommunikation, was ganz wesentlich war während der Pandemie, und eben auch über diese Konflikte zu reden. Also sie hatten die Fähigkeit und auch irgendwie den Zwang dazu, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie ja eben gemeinsam wohnen. Also die Organisationsstrukturen, denke ich, sind sehr wesentlich und auch die Projekte, die wir jetzt betrachten, sind alle soziokratisch organisiert, also in Arbeitsgruppen und entscheiden nach dem Modell der Soziokratie. Und ich glaube schon, dass das eine gewisse Robustheit schafft, dass durch diese Strukturen, die auch schon eben, wie bereits erwähnt, vorhin geschaffen wurden und dann auch in gewisser Weise eine agile Organisationsstruktur sind, die viel leichter als jetzt viel leichter auf Veränderungen reagieren können aufgrund ihrer Größe.
Ich finde das voll spannend, ja. Das vielleicht eine Zwischenfrage jetzt von mir mal dazu. Ja. Ich lebe selber auch im Wohnprojekt und wir haben dann teilweise diese Schwierigkeit gehabt, dass wir einfach nicht mehr wussten, auch, wie wir uns treffen können. Ne? Kam das in deinen Gesprächen auch viel vor? Oder
ja, klar. Also diese gerade am Anfang diese Unsicherheit, was ist erlaubt, was nicht. Und dann gab es irgendwie auch so Zwischenlösungen oder jeder hat es dann ein bisschen gemacht, wie es für gut gehalten hat und dann einfach trotzdem rausgehen oder dann gab es vielleicht auch ein bisschen Verurteilung von anderen wieder. Also auf jeden Fall große Unsicherheit, wie man damit umgeht.
Wie man sie nutzen darf.
Ja.
Christian, welche Veränderungsprozesse und Potenziale sind eben durch diese Krise auch dann angestoßen worden? Also die große Frage, aber kannst du gerne einfache Antworten, das ist super.
Ja, es ist für uns ja eine tolle Gelegenheit, jetzt während der empirischen Erhebungen schon drüber zu reflektieren und sich auszutauschen. Ja. Ich finde das ganz toll. Und wir sehen ja jetzt so mittendrin, dass es Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Wohnprojekten gibt. Und für uns war ja auch die große Frage, welche Wohnprojekte wählen wir überhaupt aus? Nicht? Und ein Kriterium davon war, nachdem die Pandemie ein Thema ist, sollten die Wohnprojekte auf jeden Fall schon vorher besiedelt worden sein, nicht? Vor der Pandemie und sozusagen ein bisschen eine Erfahrung schon haben vor der Pandemie des gemeinschaftlichen Wohnens. Und das Spannende ist jetzt aus meiner Sicht, wir haben jetzt Projekte dabei, die sind relativ kurz vor der Pandemie erst eingezogen und andere, die hatten schon viele Jahre vor der Pandemie dort gelebt. Und es zeichnet sich ein bisschen ab, dass jetzt die kurz vor der Pandemie eingezogen sind, die sind in einem permanenten Modus der Veränderung bis heute verblieben, weil man muss sich vorstellen, schon sozusagen der Aufbau seines gemeinschaftlichen Wohnprojektes ist, wie der Markus Zilker, also auch einer der Proponenten der Wohnprojekte, sagt, es ist ein großer Bildungsprozess eigentlich für alle Beteiligten. Ja? Und dann sieht man dort ein, und das Leben verändert sich in gewisser Weise, ne? Der Alltag. Und kurz danach kommt dann die Pandemie, die dann wieder massiv sozusagen den Alltag verändert. Und dann kommt der Krieg, ja, und die Energiekrise. Und bis heute ist das Gefühl vorhanden in der Gemeinschaft, das ist ein permanenter Modus, der sich anpassen zu der Veränderung. Und für diese Gruppen habe ich den Eindruck, ist die Pandemie schon ein Schock gewesen. Also der sozusagen der Beginn dieses neuen Aufbruchs in diese Gemeinschaft hinein, mit ganz vielen Vorhaben, mit einer Struktur, mit vielen Wünschen auch an die Zukunft. Und da musste vieles zurückgestellt werden in der Pandemie, obwohl man organisatorisch gut aufgestellt war. Ja, jetzt im Vergleich, sagen wir, zu einem singulären Haushalt vielleicht. Und andere wiederum, die schon längere Jahre vor der Pandemie in diesen Modus des gemeinschaftlichen Wohnens hineingekommen konnten, die wiederum stellen in der Pandemie fest, oder jetzt sozusagen nach am Ende der Restriktionen, es ist eigentlich Zeit, sich ein Update zu geben als Gruppe. Und sehen das jetzt als Chance, auch dass auch unsere Befragungen sich mit sich selbst wieder intensiver zu beschäftigen. Also diese Veränderungsprozesse sind sehr, sehr weitreichend. Ne?
Das heißt, das Forschungsprojekt hat eigentlich einen psychologischen Effekt auf all die Projekte, die mitmachen, oder wie? Also die Einladung, an noch mehr Projekte mitzumachen.
Ja, grundsätzlich ist ja so, ich finde das Schöne an dem Projekt ist, es geht jetzt nicht auf die Masse, sondern es versucht wirklich, dem Besonderen dieser Wohnprojekte dem gerecht zu werden, indem es sich wirklich einlässt auf diesem Projekt. Und es hat halt vier ausgesucht. Und das Schöne ist, dass wir jetzt mit der heutigen Veranstaltung ein Prozess beginnt, der auch alle weiteren einlädt, sich an dem Lernprozess zu beteiligen. Und ich finde, das Schöne ist, dadurch, dass wir vertieft uns vier anschauen können, können wir auch diese vertieften Themen dann wieder in diese allgemeine Diskussion einbringen, an der sich ja dann wieder auch andere beteiligen können.
Also ich möchte das auch unterstreichen. Ich glaube, dass das Interesse, das die in den Baugruppen Beteiligten dem Ganzen entgegenbringen, wirklich auch diese noch einmal anlassbezogene Auseinandersetzung mit der Pandemie ist. Ja? Also noch einmal eine Chance zu haben, da quasi begleitet über dieses Thema zu reden, je nachdem, wie leicht sie durch diese Phase gekommen sind oder ob es innerhalb der Gruppe dann Spaltung gegeben hat oder nicht. Da ist einfach das ein von außen willkommener Anlass, dahin zu gehen und sich noch einmal darüber auszutauschen. Also das habe ich zumindest im Wohnprojekt Wien so erlebt. Und ich mag vielleicht dich, Jürgen, auch fragen, weil du bist in der Pandemie eingezogen. Ja. Und vielleicht ist für dich auch mal was anderes gewesen.
Ja, definitiv. Wobei, also für mich wirklich dieser Gegensatz, und ich beschreibe es jetzt wirklich als Gegensatz, zwischen Gemeindebau, in dem ich eben gewohnt habe vorher, und dem Wohnprojekt, also eklatant war, weil es eben im Gemeindebau entgegen sicherlich der Intention, der Gemeindebau sollte ja eben auch Gemeinschaft bewirken und hat das, glaube ich, auch in den 20er und 30er Jahren sehr hervorragend gelöst, diese Problematik oder dieses Ansinnen. In der Phase, und ich meine, ich habe ja jahrzehntelang dort gewohnt, war Kontakt nicht vorhanden, auch wenn ich mich aktiv darum bemüht habe. Man hat gemerkt, es will keiner, der macht die Tür zu und aus, Ende. Und das zu erleben, dass das hier anders ist, eben in diesem Wohnprojekt jetzt, das war für mich eben ein ganz, ganz starker Game Changer sozusagen. Und dass das zeitgleich mit der Pandemie passiert ist, war natürlich Zufall, konnte niemand vorher wissen, aber für mich war es sofort spürbar, dieser Unterschied, den es macht, wenn ich dort in einer Gemeinschaft das Gefühl habe, aufgehoben und aufgefangen zu werden, im Gegensatz zu der alten Wohnung, wo einfach wirklich jeder in seiner kleinen Wohnung sich befindet und möglichst keinen Kontakt hat mit anderen. Und ich habe auch früher in dem Gemeindebau auch nicht wahrgenommen, dass es anderen anders gegangen wäre. Also da waren keine Kontakte mehr vorhanden. Das war, wie ich ein Kind war, noch anders. Ja, da hat es sehr wohl eine gute Durchmischung gegeben. Aber das ist später ganz anders geworden. Einen Punkt würde ich noch ganz gerne erwähnen, weil mir das eben auch aufgefallen ist, weil irgendwie schon gesprochen wurde, inwieweit durch solche Wohnprojekte sich das bestimmte Dinge übertragen lassen auf andere Formen des Wohnens in der Stadt. Und ganz lustig, ich war gestern am Abend eingeladen in der Nähe vom Arsenal, ich weiß nicht, wie die heißen, die weißt du sicher, diese Stelzenbauten. Direkt beim Arsenal.
Das anders drin ist und so.
Ja, genau. Genau. Ja, da gibt es ja irgendeinen berühmten Architekten, der das gemacht hat. Ich weiß ihn jetzt nicht. Egal.
Piano. Bitte?
Piano, okay. Ja, Renzo Piano. Und ich meine, das sind ja alles andere als Sozialbauten. Ja? Das ist ja horrend teuer. Aber ich war überrascht, dass die zum Beispiel eben auch so eine interne Hauskommunikation haben, wie ich es vorher nicht kannte. Erst eben im Grünen Markt habe ich das kennengelernt. Und insofern denke ich mal, vielleicht ist das schon eine Auswirkung, dass es eben auch bei solchen Projekten, die völlig frei finanziert und hochpreisig sind, auch jetzt diese Angebote gibt. Es gibt auch ein Gymnastikraum und alles Mögliche an Gemeinschaftsräumen, die werden viel weniger benutzt, aber trotzdem, es gibt da auch eine Entwicklung. Also vielleicht ist das...
Ja, also wobei ich glaube schon, dass das eher damit zu tun hat, ich glaube, das gab es vor Corona auch schon, das hat damit zu tun, das kann man mehr oder weniger in allen Wohngebäuden sehen, die zumindest in den letzten 10 Jahren bezogen wurde, also wo es sozusagen diese Kommunikationstools halt schon einfach verfügbar gab, wo die Leute, die dort einziehen, sich dann irgendwelche Facebook-Gruppen oder WhatsApp-Gruppen oder was auch immer bilden. Da hat vielleicht Corona schon noch ein bisschen eine Veränderung gebracht, wie sehr und wie, auf welche Art man das nützt, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass das eine Erscheinung der letzten Jahre ist, die es auch davor schon gegeben hat.
Ja, vielleicht noch einen Gedanken dazu, weil wir jetzt diese große Zeitspanne aufgemacht haben, mehrere Jahrzehnte und wie sich das Wohnen ja auch verändert hat. Da muss man vielleicht auch noch einen Aspekt auch ergänzen, dass die Stadt wie Wien ja enorm in den letzten Jahren kulturell und sozial vielfältiger geworden ist. Ne? Und das betrifft schon auch eben den sozialen Wohnbau, der sich ja auch Gruppen geöffnet hat, die man jetzt in diesem großen Umfang, jetzt in diesen gemeinschaftlichen Wohnprojekten nicht hat. Ne? Also das ist ja mehr auch eine gleichere Community ein bisschen, also es sind ähnlichere Milieus als jetzt im kommunalen Wohnbau heute vorhanden sind. Ne? Und vielleicht trägt halt auch dieser Umstand dazu bei, dass es auch schwieriger ist, in einer so großen gesellschaftlichen Vielfalt Gemeinschaft wiederherzustellen. Ne? Also ich finde, die Aufgabenstellung, die sich heute darstellt im kommunalen Wohnbau, ist vielleicht eben eine andere wie jetzt vor 30 oder vor 40 Jahren. Definitiv,
ja. Sie ist eine andere als vor 30 Jahren, aber sie ist in Wirklichkeit relativ ähnlich wie vor 100 Jahren, weil damals die Gesellschaft genauso vielfältig war wie jetzt. Ne?
Aber es gibt doch also dieses Phänomen, dass bei den Bauträgerwettbewerben diese vierte Säule der sozialen Nachhaltigkeit eingeführt wurde von damals der rot-grünen Regierung, also 2010, 11.
Nein, eigentlich schon.
Ja, wo die Initiative angetreten ist, auch da hat sich schon auch, glaube ich, daraus etwas entwickelt. Also zum einen waren ja Gemeinschaftsprojekte eine Möglichkeit, diese soziale Nachhaltigkeit mehr oder weniger nachzuweisen, und zum anderen aber gab es diese Begleitmaßnahmen, die sich die unterschiedlichen Akteurinnen dann halt einfallen lassen mussten. Wie kann man das machen, dass die Leute mehr miteinander interagieren, dass das sozialer wird und so. Und ich glaube, da hat schon auch ein gewisses Lernen stattgefunden, also teilweise auch von diesen Gemeinschaftsprojekten, ja, weil die Bauträger gesehen haben, aha, die machen das, und oder die Akteure, so wie Reality Lab, die Baugruppen begleiten, aber eben auch andere Gruppen, die noch keine Gruppe sind, ja, im Einzug begleiten zumindest. Ja. Also da gibt es schon etwas, was, glaube ich, sich verbreitet hat, zumindest in Wien.
Ja, ich finde, das ist ein spannender Aspekt, auch im Sinne von, weil das Thema von Coop ja auch soziale Integration ist, gerade diese soziale Nachhaltigkeit. Und ja, das kam auch ein bisschen in den Interviews raus, dass wir ja so als die Wohnprojekte als Bobos abgestempelt werden. Aber gleichzeitig darf man auch nicht unterschätzen, wie viel Engagement die auch leisten. Also weil wir auch gerade über alle möglichen Krisen gesprochen haben. Auch jetzt im Ukraine-Krieg haben sich die zum Beispiel auch kollektiv engagiert, ist auch im grünen Markt, diese Leute auch für die zu kochen, sich zu kümmern. Und das ist irgendwie auch ein großer Faktor bei der sozialen Integration, wenn auch die Leute jetzt nicht direkt immer im Projekt wohnen können. Das passiert auch über solche Soli-Wohnungen oft, aber auch das Engagement ist ein wichtiger Aspekt.
Also ich glaube, in sämtlichen Kriegen, egal ob das im Jugoslawienkrieg war oder 2015 oder jetzt, also mit dem Ukraine-Krieg, also in den Gemeinschaftsprojekten sind in den meisten eine oder zwei Familien aufgenommen worden, wo die Gemeinschaft einfach die Gästewohnung freigemacht hat oder irgendwie anders. Also ich weiß auch von Wohnen mit Kindern schon ganz früher, ja. Die haben dann halt in ihrem Turnsaal die Leute untergebracht oder wie auch immer. Also diese Bereitschaft, da was zu machen oder irgendwelche Flohmärkte, Sammlungen und Co., um da ja auch materiell zu spenden, also die ist sehr, sehr hoch in den Projekten, denke ich.
Solidarität an der Gruppe, Inklusion, Integration, spezielle Gruppe, die auch das Co-Projekt sehr stark fokussiert, da jetzt frage ich an dich, Robert, nämlich wieder. Also gibt es nicht es steht auch zum Raum, insbesondere ältere Menschen haben eine etwas höhere Vulnerabilität. Kann die von Wohnprojekten besonders adressiert werden? Wird sie von Wohnprojekten besonders adressiert? Und eben gibt es zum Beispiel, also von dieser Umgang dann auch vielleicht mit hausfremden Pflegepersonen, die regelmäßig Zutritt zum Wohnprojekt gebracht haben in der Pandemie. Das ist ein ziemlich, ziemlich großes Thema schon generell im Wohnbau gewesen. Und überhaupt das Pflegethema. Ich kann mich erinnern an Sonderzüge, die Bundesregierung organisiert hat, um das in irgendeiner Weise am Leben zu halten, dieses System. Haben Wohnprojekte da besondere Strategien dafür entwickelt, damit umzugehen? Kann man sagen, dass die anders sind als sonstige Strategien?
Ja, also wie schon gesagt, Zu Ergebnissen aus dem Koro-Projekt kann ich da jetzt nicht wirklich was sagen. Ich würde aber schon sagen, dass sozusagen das Verhältnis zwischen jüngeren und älteren Bewohnerinnen in gemeinschaftlichen Wohnprojekten und vor allem auch in Wien oder in Österreich im Vergleich mit anderen Ländern schon spezifisch ist, weil es gibt zum Beispiel in Wien erst seit ganz kurzer Zeit mehrere Projekte, die jetzt speziell ältere Bewohnerinnen als Zielgruppe haben. In Deutschland zum Beispiel ist das schon seit Jahrzehnten ein Thema. Da gibt es unzählige Projekte von sozusagen alten WGs bis zu ganzen gemeinschaftlichen Wohnprojekten von Älteren. Das gibt es eigentlich hier viel weniger und wie gesagt erst seit jüngerer Zeit, interessanterweise. Ich weiß auch nicht genau warum. Wo ältere Bewohnerinnen natürlich schon länger eine Rolle spielen, ist sozusagen eine Antwort auf die Probleme solcher gemeinschaftlichen Wohnprojekte, die man schon aus den 80er, 90er Jahren kennt. Damals war es üblich, dass in solchen Projekten vorwiegend Familien mit kleinen Kindern gewohnt haben. Das heißt, es war sozusagen nur eine Altersgruppe im Projekt vorhanden, die dann sozusagen gemeinsam gealtert ist. Und heute achtet man bei den Projekten schon ein wenig mehr darauf, verschiedene Altersstufen in einem Projekt zu versammeln. Das ist, glaube ich, schon eine Spezifität dieser Projekte und vor allem auch der neueren derartigen Projekte. Wie sich das jetzt bezüglich, also Vulnerabilität natürlich, also in Bezug auf eine Pandemie wie Corona, gibt es die natürlich bei Älteren im Vergleich zu Jüngeren, das ist ja keine Frage. Wie sich das jetzt konkret in den Projekten darstellt, also da muss ich ehrlich sagen, da kann ich noch nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, ob es da von eurer Seite schon irgendwelche...
Ich bin ja hier anwesend, also wenn Sie mich persönlich fragen, ich bin die Älteste, ja, die Zweitälteste im Wohnprojekt Wien.
Ah ja, okay.
Mir ist es in der Pandemie wunderbar gegangen, weil ich wurde verwöhnt. Ja. Alles wurde mir vor die Tür gestellt, Einkäufe und dergleichen. Die ersten Tage haben mir verboten, die Bude zu verlassen. Irgendwann hat sich das dann aufgelöst. Ja, also ich hab da sehr viel Unterstützung erfahren. Ja. Und okay, was ich zu Ihrer folgenden Wortmeldung noch dazu sagen möchte, von wegen gemischte Altersgruppen, also in unserem Haus merke ich, dass ohne die Älteren ganz viel in dem Haus gar nicht funktionieren würde.
Ja.
Weil wir sind jetzt 5 Frauen, die einfach schon in diesem Alter von Pension und so sind. Wir sind einfach anwesend für was der Kuckuck will. Kinder, die nach Haus kommen, Lieferanten, die natürlich am helllichten Tag kommen und nicht erst nach Dienstschluss und so weiter. Und wir haben uns jetzt die Barbarellas getauft, wir 5 Ladies. Ohne Barbarellas geht gar nichts. So, das mal eine Wortmeldung.
Das war eher der Vorteil für die anderen als für die Älteren. Ne?
Na, für beide. Also ich fühl mich gebraucht. Das ist ja durchaus, wie soll ich sagen, wohin mit meiner Energie, wenn ich da keine Adresse habe. Und man lernt in so einem Hause sowieso die hohe Kunst des Neinsagens.
Ja.
Also dass ich sehr klar sein muss, wozu ich Ja sage und wozu eben nicht. Ja. Aber ich genieße es, mit jungen Leuten zu sein. Also ich möchte auf keinen Fall in so einem Wohnprojekt mit lauter Oldies beieinander sein. Das wird mich deprimieren. Weil dieser Mix einfach viel, viel, viel lebendiger ist. Ja.
Weißt du?
Ja, ich schmunzel dazu.
Du schmunzelst dazu.
Ja, weil es natürlich richtig ist. Alles ist total richtig. Ich komme eben von einem Wohnprojekt in Planung,
ja,
wo wir die Oldies sein werden. Und,
nur Oldies, oder gibt es auch junge?
Oldies zwischen 60 und 110, haben wir gesagt. Das deckt 2 volle Generationen ab. Und das heißt, wir werden gebraucht werden, solange wir selber was tun können. Und wir werden froh sein, wenn wir jemanden um uns haben, der noch Kapazitäten frei hat, wenn wir nicht mehr können. Die Idee ist, dass wir dann bis zum Schluss bleiben können. Mhm. Und danke, dass du die Frage reingebracht hast. Wie wird das zum Beispiel ausschauen, wenn es einen Lockdown gibt? mit Pflegepersonal, was dann ins Haus kommen müsste, zum Beispiel. Ja. Oder was ich jetzt auch von der Freier Brandl mal gehört hatte, während dem Lockdown am Anfang, wo sie gesagt hat, es war fürchterlich, weil alle beteiligten Seniorinnen, die dort bei ihr wohnen, sich die Kapazitäten, jemanden zu sehen, aufheben wollten für ihre Familien, damit sie nicht von ihren Familien abgeschnitten werden. Und dann konnten sie nicht untereinander kommunizieren. Sonst hätten sie quasi diese Regeln durchbrochen und wären für die Familien wiederum ein Risiko gewesen, und das wollten sie nicht. Also das war eines von diesen Dingen, die ich damals gehört hatte. Und würde mich natürlich interessieren, wie sich das dann im Rückblick darstellt. Aber ja, solche Themen sind dann schon spezifisch.
Also ich kann nur sagen, meine persönliche Wahrnehmung war, dass es da, also ich habe keine große Differenz wahrgenommen zwischen Jüngeren und Älteren. Aus meiner Sicht waren beide Gruppen gleichermaßen gebend und nehmend. Also das fand ich sehr, sehr angenehm und sehr schön, dass das nicht irgendwie ein einseitiges Gefälle war, sondern wirklich sehr, ja, sehr unterstützend. Und ich meine, natürlich, wo Menschen zusammenleben, gibt es auch einmal keine Konflikte und so. Aber das Schöne ist eben auch in so einem Projekt, ich weiß nicht, wer über jedes, aber wo ich eben lebe, dass es immer wertschätzend ist. Also es wird niemand runtergemacht, sondern man hat halt unterschiedliche Meinungen und versucht es dann auszutragen.
Ja, ihr habt, glaube ich, das Fokusgruppengespräch in der Kollokation auch gemacht. Gibt es da vielleicht zu der Frage einen spannenden Input noch? Oder
ja, also ich finde es ist interessant, weil ihr auch nach Strategien fragen wolltet, wie das Wohnen im Alter betreffen. Vielleicht als Alternative zu einem Pflegeheim wohnen. Und ich finde, dass gemeinschaftliche Wohnprojekte eben da die Stärke auch ihrer Vielfalt offenbaren. Ne? Also wir haben einerseits Wohnprojekte, die eben dieses vor allem Mehrgenerationenwohnen haben, wo der Robert eben gemeint hat, dass man so mit Maßnahmen wie unterschiedliche Wohnungsgrößen sozusagen auch strukturell schon vor Sorge trifft, dass unterschiedliche Altersgruppen ins Projekt kommen. Aber die Kollokation zum Beispiel ist ein anderes Modell, das jetzt explizit auf die Gruppe von Älteren abzielt, aber sich zum Beispiel in ein Setting begeben hat, wo aber im oberen und unteren Stockwerk sozialer Wohnbau mit anderen Altersgruppen vorhanden ist. Und ich finde das eine ganz spannende Sache, dass man diese verschiedenen Modelle auch kombinieren kann. Und was uns jetzt auch sich gezeigt hat, ist, dass sehr viele im Alter durch zum Beispiel den Verlust eines Partners oder das Ausziehen der Kinder in Wohnsituationen sich befinden, die auch vom Fußabdruck her jetzt von den Quadratmetern pro Person einfach überproportional werden. Und der Wechsel in die Kollokation zum Beispiel bedeutet, dass man auch ökologisch nachhaltiger wohnt plötzlich. Mhm. Dadurch, dass man sich in so einen Modus des Ressourcenteilens begibt. Also das hat ja auch noch weitere Aspekte im Hintergrund, die vorteilhaft sein können.
Und da würde ich auch noch ergänzen, was auch gerade bei der Kollokation spannend war. Also die waren zwar alle in ihren einzelnen Wohnungen, aber es gab auch eine Hausgruppe für das ganze Haus über das Wohnprojekt hinaus, und auch da gab es dann Unterstützungsangebote, zum Beispiel über die WhatsApp-Gruppe.
Die nächste Frage soll ich stellen.
Ja, vielleicht gab es irgendwie Strategien, die euch aufgefallen sind, wie, also diese Abgeschlossenheit, also die in den Pflegeheimen zum Beispiel waren, in den Gemeinschaftsprojekten überwunden werden konnten oder vermieden werden konnten. Also dass man da eben nicht so total gefangen war, wie in vielen der Pflegevereine.
Das ist jetzt insofern schwer zu beantworten, weil wir jetzt keine Untersuchungen in Pflegeheimen machen, sondern Situationen in Pflegeheimen aus den Medien kennen, vielleicht oder aus persönlichen Erfahrungen. Aber die grundsätzliche Strategie, würde ich sagen, ist ja schon angelegt in der Idee des gemeinschaftlichen Wohnens selbst, dass man gemeinschaftlich wohnt, ne, dass man sozusagen sich auf das einlässt, dass man die Ressource des sozialen Kapitals, der Gemeinschaft, ja gezielt auch aufbaut und nähert sozusagen und dahingehend investiert, auch Zeit auch, ne, investiert. Das ist ein Investment in sein eigenes Wohlbefinden eigentlich, muss man sagen, in sein alltägliches, wenn man sich in so ein gemeinschaftliches Wohnprojekt begibt. Und das ist, glaube ich, schon einer der großen Benefits, die man in einer Krisensituation wie Corona als allererstes wahrgenommen hat, dass diese Basis, diese gemeinschaftliche Basis da ist, und zwar in einer physischen Nähe. Mhm. Das ist ja der große Unterschied zu anderen Wohnsituationen, wo man auch natürlich in verschiedensten sozialen Communities ist, aber diese physische Nähe hast du meistens nicht, ne, in dieser Intensität.
Ja. Darf ich da noch einhaken? Ja. Also was ich auch mitbekommen habe, dass diese ganzen Gemeinschaftsräume von den Gruppen als Ausweichmöglichkeit genutzt worden sind, ja, während halt im Normalsetting, in einem, keine Ahnung, normalen Wohnungen, warst du halt auf deine Wohnung angewiesen, aber in den Gemeinschaftsprojekten, da gab es immer die Möglichkeit, nochmal irgendwohin auszuweichen, sei es für diejenigen, die irgendwie, also zu Hause arbeiten mussten, oder für die Kinder, um dann doch irgendwo anders auch hinspielen gehen zu können, beziehungsweise, also jetzt vom Alter her ganz die andere Ecke, eben bei den Kindern, dass zum Teil entschieden wurde, dass also verschiedene Kinder, die sich gern gemacht haben, als alle Altersgruppe waren oder sonst wie, dass man dann eben gesagt hat, die sind wie ein gemeinsamer Haushalt, dass die eben trotzdem miteinander spielen konnten.
Die sind ein Cluster, habe ich gehört.
Ja, genau, die waren ein Cluster, aber also das war sowohl in Projekten, wo das dann auch noch räumlich, also so war, beziehungsweise, also die jetzt nicht im Untersuchungssetting, als auch in anderen, also wo man dann einfach beschlossen hat, man will ihnen diese Freiheit einfach nicht nehmen, und innerhalb des Wohnprojekts wurde das als Vereinbarung einfach getroffen. Oder unter den Familien.
Ich glaube, das muss man differenziert sehen, glaube ich. Also ich glaube, die Grundaussage, die jetzt immer wieder wiederholt wird, dass dieses Teilen von Räumen ein großer Vorteil ist, das bestätigt sich. Ja. Aber gemeinschaftliche Wohnprojekte sind trotzdem nicht so homogen, wie man sich das vielleicht aus der Ferne vorstellt. Weil wenn man dann drinnen ist und mit einzelnen Personen spricht, dann wird sehr schnell klar, dass es sehr unterschiedliche Charaktere und Haushalte gibt, ja, die dann auch sehr unterschiedliche Wahrnehmungen von so einer Krise wie Corona haben und sehr unterschiedliche Entscheidungen treffen, was jetzt zum Beispiel Kinder betrifft, wie viel Kontakt ihre Kinder jetzt haben dürfen mit anderen. Also da gibt es dieses Kollektiv in einem eingeschränkten Maß. Ja? Und nur diese kleine Auswahl von Projekten, die wir jetzt haben und untersuchen, da zeigen sich schon unterschiedliche Herangehensweisen. Weil du zuerst Veränderungen gefragt hast, also zum Beispiel hat eine Gruppe vor der Pandemie, vor den Restriktionen, ein viel offeneres Regime des Teilens geführt und ist durch die Pandemie in einen Modus, in einen regulierteren Modus gekommen, wo das Reservierungsregime stärker etabliert worden ist und sich, sagen wir, auch gehalten hat, weil sie darin auch gewisse Vorteile gesehen haben, die sie jetzt mitnehmen aus der Krise heraus.
Ich glaube, du willst auch was sagen.
Ja, aber du auch, oder?
Ja, also ergänzen, weil du über die Kinder angesprochen hast, was ich auch gesehen habe in den Erhebungen, ist, dass es auch umgekehrt dann wieder auch Räume gab, wo nur vulnerable Personen hin dürfen, und vulnerabel war dabei selbst definiert, also das auch noch so als Ergänzung, aber wir sind dann eh schon wieder weitergegangen.
Ja, was ich noch sagen wollte, ist, dass mir scheint, dass diese Frage, das hat ja die Ruth auch vorher schon angesprochen, dass diese Frage der räumlichen Ressourcen in der Hinsicht vielleicht gar nicht so wesentlich ist, weil diese gemeinschaftlichen Räume gibt es ja tatsächlich in sehr vielen anderen Wohnbauten auch, also im Gemeindebau, im geförderten Wohnbau gibt es das auch, vielleicht in etwas geringerem Ausmaß, aber zu einem großen Teil schon. Das heißt, der Unterschied ist ja nicht, dass es diese räumliche Ressource im Haus dann gibt und die dann in so einer Spezialsituation, in so einer Pandemiesituation genutzt werden kann, sondern der Unterschied ist der, dass dann die Gruppe sozusagen die Kontrolle darüber hat, wie sie genutzt werden können und sich dafür auch selber Regeln geben kann und dann eben so verschiedene Zugangsweisen oder verschiedene Regelsysteme, wie gerade angesprochen, findet dafür. Und das macht dann eigentlich dafür, würde ich sagen, den entscheidenden Unterschied aus und nicht so sehr, ob es etwas mehr oder etwas weniger von diesen Räumen gibt.
Was muss man unterscheiden? Also wir zumindest im Grünen Markt, ja, uns hat niemand irgendeinen Raum zugesperrt. Und sozusagen Wohnbau hat die Hausverwaltung und während der Pandemie all diese Ausweichräume mal zugesperrt. Ja? Also das ist schon ein Unterschied.
Aber das ist ja genau das, was der Robert ja sagt, genau. Ne? Dass sozusagen die Gruppe mehr Entscheidungshoheit hat über die Räume, die sie teilt. Und in einer anderen Situation
aber ist auch mehr Möglichkeiten hat. Er hat davon gesagt, dass die Möglichkeiten die gleichen werden. Und die waren halt einfach physisch dann nicht mehr die gleichen. Ne?
Also ja, durch die, ja,
weil, so gesehen. Ja. Räume haben andere Gebäude ja auch, das ist richtig. Nur wenn die zugesperrt sind, weil die Pandemie ist, dann sind sie keine Ausweichräume mehr für Haushalte. Mhm. Wir haben eine Frage von Peter Bleier. Mikro einschalten, bitte. Wir haben
ja. Ja. Also als Gründungsmitglied der Kollokation möchte ich trotzdem noch ein paar Dinge zu dem Alt und Jung zusammen wohnen erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. Was ist, wenn wir alle zusammenziehen mit der Jane Fonda, wo also so eine Alten-WG gegründet wird und wo der Traum der Hausbesitzerin ist, im Garten einen Swimmingpool zu bauen, wo dann alle Kinder kommen und es ist alles so klasse und es ist alles so fein. Und die Eröffnung findet tatsächlich statt und es ist so fein und so schön, wie sie sich vorgestellt hat. Und um 5 Uhr gehen die Kinder. Und dann sagt sie ganz ruhig zu ihrem Mann, jetzt bin ich aber schon froh, dass sie weg sind. Ja, das heißt also, dieser Jubel, Heul oder Roh, Alt und Jung zusammenziehen und wir haben immer einen Opa, einen Leihoper. Ich bin kein staatlich befugter und beeideter Leihoper, während die Jungen auf Juche gehen. Ich will selber noch auf Juche gehen. Nur mein Juche schaut sicherlich ganz anders aus als das der jungen Menschen. Und das ist nur bedingt kompatibel. Sich darüber hinweg zu schummeln und zu sagen, na, alt und jung zusammenwohnen ist grundsätzlich so klasse. Dann frage ich mich, warum so viele Kinder so rasch als möglich von ihren Eltern ausziehen, weil das mit dem Alten und dem Jungen halt doch nicht ganz so restriktionsfrei gab. Es ist völlig klar, ich will auch nicht nur mit Alten zusammen sein, aber wenn die Kollokation in einem Namen hat, urban wohnen, dann ist mir Urbanität als Altersschichtung, wo alle Altersschichten zusammenleben, eigentlich genug. Es ist klar, eine Stadt ist nicht vollständig, die keine alten Menschen hat. Aber sie ist auch nicht vollständig, wenn Alt und Jung jetzt zusammengepresst werden in eine Gruppe und dann kommt es zu Abstimmungen, die Alten sind in der Minderheit, also bestimmt die Mehrheit über das, was die Alten, wo den Alten die Grenzen gesetzt werden. Ich möchte nur erwähnen, dass es im Kreis 21 aus guter Kenntnis heraus ein paar Stimmen von den Älteren gibt, die dort wohnen, die nicht immer ganz glücklich sind, dass sie sich fürchten müssen, über ein Kleinkinderspielzeug zu stolpern, weil sie das eigentlich nicht gewohnt sind. Aber natürlich die Jungen eine andere Art des Ordnungssinnes haben und sie sich halt zurücknehmen müssen. Das möchte ich im Alter eigentlich nicht mehr mich zurücknehmen müssen. Denn das mit den kleinen Kindern habe ich hinter mir. Und das ist nicht mehr mein Problem. Und ich habe auch das Gefühl, dass es mir viel leichter fällt, mit Gleichgesinnten, mit Älteren, ähnliche Gespräche zu führen, ähnliche Interessen zu teilen, als mit jungen Menschen, die wir garantiert einen anderen Musikgeschmack haben. Das war's.
Aber wie Eva vorher gesagt hat, das fand ich sehr schön, in so einem Projekt lernt man die hohe Kunst des Neinsagens, oder?
Na, es ist ja auch die Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten. Ja, ich kann für mich entscheiden, will ich in ein Projekt ziehen, wo hauptsächlich Gleichaltrige zusammenleben, oder will ich es gemischt? Und das ist die Freiheit, die jeder hat. Ja, und wir sagen nicht, so muss es sein oder so muss es sein, sondern das ist einfach etwas, da gibt es Gott sei Dank schon genügend Gruppen, die für sich in der eine oder andere Richtung die Entscheidung getroffen haben, und man ist dann einfach selber derjenige, der sagt, das passt für mich besser so oder anders. Ja?
Aber Konstanze, da muss ich jetzt einhaken, weil mein Eindruck im Moment ist es ja, dass eigentlich viel mehr vielleicht sich noch interessieren würden für das gemeinschaftliche Wohnen. Und dass es gar nicht so viel Grundstücke oder Bauträger oder politische Unterstützung gibt, dass diese Nachfrage eigentlich auch befriedigt wird. Nicht? Also ja. Ich glaube, es gibt ja jetzt schon diese Modelle, wo man sagt, okay, das ist toll, das funktioniert. Aber wenn ich jetzt da noch nicht Zugang habe oder ich würde jetzt gerne, dann würde ich jetzt schon mal kritisch fragen, ob es da nicht mehr bräuchte noch, nicht? An Unterstützung, an Initiativen und so weiter, weil
die ja. Initiative zum Beispiel.
Ja.
Wir bemühen uns zumindest, das zu fördern.
Wir haben ja gerade viel darüber gesprochen. Das ist vielleicht ein anderes Thema dieser Abgrenzung sozusagen. Gut, stelle ich dir mal die Frage jetzt. Haben Wohnprojekte die Spaltung in diese kompromisslose und Maßnahmenverweigerer oder Befürworter auch erlebt. Also das, was wir auf der Straße erlebt haben, mit Zehntausenden, die demonstriert haben. Ich habe von meiner Leute während dem Lockdown war immer fasziniert, wie die Hubschrauber auf einmal in der Luft sein können, wegen einer Demo. Zurzeit ist es wieder nur einer pro Demo, aber zu der Zeit war es möglich, 3-4 zu tun zu haben. Ist das in den Wohnprojekten auch gewesen? Hast du das erlebt? Oder habt ihr das?
Also ich kann es natürlich jetzt nicht allgemein sagen, aber was ich schon allgemein sagen kann, dass natürlich diese Spaltungen in der Gesellschaft auch jetzt bei den Wohnprojekten nicht halt machen, weil da natürlich ganz unterschiedliche Leute auch wohnen. Und es gab auch Konflikte diesbezüglich, auch unterschiedliche Gefühle dazu. Also manche hatten einfach mehr Angst, andere hatten mehr Vertrauen, dass es eh wird. Und natürlich gibt es diese unterschiedlichen Meinungen und auch in gewisser Weise vielleicht Spaltungen, aber was ich eher vorhin schon erwähnt habe, es gab einfach diese Notwendigkeit, miteinander zu kommunizieren und auch die Fähigkeit dazu. Und was ich so mitbekommen habe von den bisherigen Interviews, dass da schon dann eine Akzeptanz da war für die anderen und auch ein gemeinsames Tragen von den Maßnahmen, zumindest in den Gemeinschaftsräumen. Und ja, also ob jetzt so zwischen einzelnen Leuten Spaltungen passiert, dann kann ich jetzt nicht beurteilen natürlich, aber ganz wesentlich finde ich ist eben diese Kommunikation miteinander. Und es gab ja Unterstützung in vieler Hinsicht, also einerseits diese praktische Unterstützung, die auch teilweise in den, also einkaufen gehen, Corona-Test wegbringen und so weiter, was auch zuerst oft vergessen wurde, weil es als so selbstverständlich angesehen wurde. Und zusätzlich noch dazu auch noch diesen emotionalen Support. Und es gab, soweit es von den Interviewten geschildert wurde, jetzt wenig Einsamkeit und komplette Isolation, weil man war ja auch man war nah beieinander, wenn auch manchmal online, hat sich aber trotzdem irgendwo auch gesehen, manchmal über die Balkone oder ja, genau. Also es ist in gewisser Weise auch vielleicht ein Härtetest für die Projekte gewesen. Und viele haben dann auch gesagt, dass sie haben gemerkt, dass es eben so ein Projekt nicht an solchen Konflikten zerbricht. Also es gilt jetzt vielleicht nicht für alle, aber für die wir untersucht, wo ich dabei war, kann ich das so sagen.
Also ich habe beides, in dem einen Projekt war es schwieriger, in dem anderen haben sie sich eh dran gehalten, die ich interviewt habe, aber vielleicht fragen wir die Veronika direkt, weil die sich auch gerade gemeldet hat.
Ja, gerne. Eigentlich hat meine junge Vorrednerin das jetzt eh schon alles erwähnt. Also bei uns war das wirklich ein Bild von draußen. Also wir haben auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen gehabt. Wir haben einfach Familien gehabt, die sich sehr zurückgezogen haben und sie isoliert haben. Und andere Leute haben beschlossen, ich brauche einfach ein freieres Leben. Ich lasse meine Kinder am Gang raus. Also lauter solche Details, die halt einfach mehr Freiheit bedeutet haben. Und natürlich hat es Spannungen ergeben. Und aber eben, wie schon gesagt wurde, die Kommunikation ist dann das A und O. Weil wenn man das einfach ausreden kann, wenn die einen ihre Ängste formulieren dürfen und gehört werden und die anderen ihre Herangehensweise von mehr Freiheit formulieren dürfen, dann gibt es einfach ein größeres Verständnis füreinander. Und da war viel Reden notwendig. Wir haben sogar eine Moderation eingeladen, eine von außen, damit wir da wirklich einen tiefen Reflexionsprozess hinkriegen und nicht uns gegenseitig da sozusagen runtermachen. Hat allerdings eine Zeit gedauert, muss ich dazu sagen. Weil zuerst ist es so dahin gewabbert, bis man gemerkt hat, also vor allem die sich absolut nicht impfen lassen wollten, die sind immer mehr ins Eck geraten, nach ihrem Gefühl. Ich habe das zum Beispiel gar nicht wirklich mitbekommen, ja. Erst so Step by Step. Und ja, es war also viel gemeinschaftliches Reflektieren und Arbeit rundherum notwendig, dass das nicht in eine Spaltung kippt, sondern in eine Akzeptanz, dass es verschiedene Zugänge gibt zu der Geschichte. Danke fürs Zuhören.
Also ich habe in meinem Wohnprojekt, in unserem Jochen und ich waren ja beide im Grünen, da gab es für mich diesen einen sehr überraschenden Moment, der es auch nur einmalig gab in meiner Erinnerung, vielleicht hast du da mehr Erinnerung, als plötzlich von einem Mitglied ein Foto im internen Kommunikationsmedium gepostet wird von ihrem Kind mit einer, sie erzählt, sie geht zu einem Spaziergang, wer da mitkommen will. Und dann am 2 Stunden später wird ein Foto von der eigenen Tochter gepostet, wie sie ein Schild einer Partei mit entsprechenden politischen Forderungen hochhält. Ja. Und für mich war das so eine Schockstarre im ersten Moment, so, ah ja, stimmt, das gibt es auch bei uns im Haus, das Thema. Aber ich muss eingestehen, das ist der einzige Moment, den ich als Erinnerung habe, dass das bei uns, also es gab dieses Foto, das war für mich eine totale Überraschung. Es hat überhaupt, für mich hat es überhaupt nichts angepasst. Aber im Nachhinein war es auch der einzige Moment, den ich hatte, wo ich so innegehalten habe und das erlebt habe. Also das ist so, ich fand es sehr spannend, weil in den Interviews, die ich geführt habe, habe ich erlebt, dass es um sich in anderen Bereichen wirklich sehr intensiv aufzuarbeiten war. Und ich kann mich jetzt zumindest bei uns nicht daran erinnern. Also das ist für mich, und ich verstehe nicht warum. Also ich kann die Warum-Frage nicht beantworten. Ne?
Und ich habe das sehr ähnlich wahrgenommen. Und ich habe auch den daraus entstehenden kurzen Konflikt mitbekommen. Aber ich habe also nicht den Eindruck gehabt, dass das jetzt zu irgendwelchen schweren Verwerfungen geführt hat. Das war eben der Konflikt. Und so wie du vorhin auch gesagt hast, man hat darüber geredet. Irgendwann wurde es auch in der Gruppe dann quasi eingedämmt und die Betreffenden haben das versucht, für sich dann ein bisschen zu klären. Also ich habe dann nicht einen, auch wenn es im Moment zu eskalieren drohte, habe ich nicht das Gefühl gehabt, ja, da passiert jetzt wirklich was ganz Schlimmes und da entstehen jetzt irgendwelche zwei Gruppen und also das war wirklich nur sehr punktuell bei uns.
Also ich habe in einem der Interviews, also nicht mit dir, sondern dem anderen eben, eigentlich gehört, dass die sich halt mehr oder weniger geeinigt haben auf Sodoma, ja, und alle wollten sich nicht gegenseitig gefährden und fertig, ja, und sie haben aufgrund der architektonischen Situation, dass es diese Laubengänge gab, einfach auch noch einmal eine zusätzliche erleichternde Maßnahme gehabt, weil sie konnten sich auf den Laubengängen im Freien treffen und überhaupt keine Diskussion, ja, das heißt, da hat die Architektur ihnen faktisch, ja, positiv zugespielt und die haben einfach damit einen, ja, relativ alltäglichen Umgang weiterhin haben können, natürlich mit Maske und Desinfektion und balala, oder halt nur einer fährt im Lift und es wird regelmäßig gereinigt oder was auch immer, aber also das heißt, da war dieses wir sorgen füreinander und versuchen trotzdem unsere Abstimmungen halt dann online zu verlegen oder hybrid oder wie auch immer, aber also da gab es, glaube ich, in den Gruppen je nach Gruppe sehr, sehr unterschiedliche Zugänge.
Frage?
Ja. Okay. Vielleicht an dich, Christian. Welche Rolle haben gemeinschaftliche Wohnprojekte in der Zeit in Ihren Quartieren eingenommen? Hat sich da während durch die Pandemie was verändert oder danach?
Ich habe es am Anfang der Veranstaltung schon ein bisschen eingebracht, den Mehrwert der gemeinschaftlichen Wohnprojekte in der Stadtentwicklung, der bereits erkannt worden ist, weil man sieht, dass in manchen Stadtentwicklungsgebieten gezielt Wohnprojekte angesiedelt werden oder eben in den Wettbewerben auch mit eingebunden werden. Und wir haben auch spezifisch danach gefragt jetzt in den Erhebungen. Und man sieht, dass zum Beispiel, ist mit Robert habe ich auch schon öfter darüber gesprochen, dass es von Vorteil ist, wenn es auch eine Clusterung zum Beispiel von Wohnprojekten in Stadtentwicklungsgebieten gibt, weil dann auch ein Netzwerk entsteht. Und das hat sich auch ein bisschen jetzt auch in den Gesprächen abgezeichnet, zum Beispiel im Sonnenviertel, wo ja viele oder mehrere Wohnprojekte in einer Nähe zueinander auch sind, dass das jetzt über das hinaus, dass ein einzelnes Wohnprojekt, wie jetzt zum Beispiel im Nordbahnviertel, gibt es ein sehr aktives Wohnprojekt, ein anderes später gekommen ist und noch nicht so die Entfaltung zeigt, dass sozusagen auch ein Netzwerk noch zusätzlich diesen Effekt verstärkt. Ne? Also das zeigt sich bei uns gerade in den Erhebungen. Und wenn du jetzt fragst, ob sich das während der Pandemie verändert hat, diese Rolle im Quartier, dann würde ich eher sagen, dass es eine Konstante ist. Dieser Mehrwert ist eine Konstante im Quartier, der seine Stärken dann auch in einer Situation wie in der Krise ausspielt. Ja, weil, wobei ich bin jetzt, nein, eigentlich entsteht der Eindruck bei uns, dass eine Krise wie jetzt Ukraine-Krieg oder Energiekrise, dass sich da Wohnprojekte leichter tun, diese Stärke im Quartier auszuspielen, wenn die Restriktionen im öffentlichen Raum nicht da sind. Ne? Also je offener öffentliche Räume sind, umso größer ist der Aktionsspielraum für gemeinschaftliche Wohnprojekte im Stadtteil hinaus. In der Pandemie war durch die Restriktionen auch dieser Aktionsradius ja auch eingeschränkt. Das zeigt sich auch. Wenn Interaktion im öffentlichen Raum untersagt oder stark reglementiert ist, dann ist das auch eine Einschränkung für den Aktionsradius der gemeinschaftlichen Wohnprojekte.
Magst du noch was sozusagen so aus dem, wo du gesagt hast, du warst in Gleis 21 bei so Geschichten oder?
Ja, also für mich war es eher so, dass ebenso wie du das auch gesagt hast, dass es eben in Zeiten des Lockdowns hat sich halt natürlich logischerweise alles auf das eigene Wohnprojekt zurückgeworfen. Aber es ist natürlich eben, wenn eben in der Umgebung, wenn man Informationen bekommt, im Gleis 21 passiert das und beim Grätzl-Mixer das, dann kann ich für mich entscheiden, aha, interessiert mich das, gehe ich dort jetzt hin. Und auch diese Form der näheren Information um das Wohnprojekt herum habe ich sonst eben auch wenig wahrgenommen, während eben jetzt hier das deutlich intensiver ist und ich meine, mit oder ohne Pandemie, also da hätte ich jetzt gar nicht so einen großen Unterschied gemerkt, außer dass es eben halt, wenn Restriktionen da sind, dann passiert es halt nicht außerhalb des Hauses und der Wohnungen. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, schon etwas, was diese Wohnprojekte auszeichnet, dass es eben darüber hinaus, nicht nur das Projekt selber, sondern darüber hinaus eben auch Kommunikation gibt. Auch wenn ich sie persönlich jetzt nicht irrsinnig stark wahrnehme, aber ich nehme sie wahr und ich versuche eben auch dort und da, wo es mich interessiert, auch zu partizipieren.
Okay. Gut, wir wollen einfach mal den Rückblick, den wir jetzt sehr stark fokussiert haben, zusammenzufassen, bevor wir dem Robert dann noch die Frage zum Ausblick stelle. wie gesagt, das Projekt dauert ja noch ein paar Jahre. Also ich habe heute gelernt, das Wort anekdotische Evidenz. Ich finde das eine großartige Terminologie. Ich bin mir sicher, das wird vielleicht auch in die Theorien einen Eingang mehr finden. Also wir haben gehört vor allem, dass die Wirksamkeit des gemeinschaftlichen Wohnens in diesen gemeinschaftlichen Strategien auch während der diversen Krisen, die jetzt in der letzten Zeit waren, offensichtlich Wirkung gezeigt haben. Auch es hilft aber auch sozusagen schon, bevor das Wohnprojekt zusammen einzieht, diese persönliche Entscheidung, ich werde Teil einer solchen Community, eines solchen gemeinschaftlichen Wohnens. Und dadurch gebe ich ja schon auch diese private Entscheidung, mich in dieses Engagement, in diese Gruppe zu geben hinein. Und die führt, also diese Entscheidung, das beim Individuellen selbst offensichtlich ja zu einer gewissen Resilienz führt. Spannend fand ich auch die Aussage, alle sind soziokratisch organisiert, das heißt, die schafft Robustheit, hat die Ruth in den Raum gestellt. Bin mir sicher, da gibt es einige, die das sehr großartig finden. Wäre spannend, mal Projekte dann sich anzuschauen, auch die vielleicht nicht soziokratisch organisiert sind, ob sie das genauso geschafft haben. Sehr, sehr schön fand ich, dass wir auch versucht haben, immer wieder zu schauen, links und rechts, neben den Wohnprojekten und irgendwie immer wieder festgestellt haben, man kann es zwar nicht eins zu eins übernehmen, aber auf jeden Fall ist ein Lernraum da, also ein Voneinanderlernen. Ich zitiere dich da, es ist ähnlich möglich, die haben eben auch eben diese Gemeinschaftsräume und Krisen werden nicht aufhören. Also ich glaube, stehen weitere Krisen uns wahrscheinlich ins Haus. Und diese Pandemie war sicherlich ein Schock und ein Härtetest für alle Wohnprojekte. Und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit eben zu wachsen, Bildung zu betreiben, zu lernen, an diesen Reibungspunkten weiter zu wachsen. Und auch wenn der Raum im Raum steht, wie es der Christian nannte, es sind ja gleichere Communities, sind sie gleichzeitig doch sehr heterogen, wenn es dann um so Dinge wie Impfbereitschaft oder andere Themen geht. Ich finde das voll spannend. Das wird sicher das Co-Projekt auch noch länger so begleiten. Und eben auch diese Wirkung ins Quartier hinein, also die möglich ist, nur wenn der öffentliche Raum auch verfügbar ist, um ihn zu nutzen. Robert, wie geht es im Co-Projekt jetzt weiter? Ich habe gesehen, du hast auch wieder Zettel ausgedruckt mit, die du mir schon per E-Mail geschickt hast. Die können wir leider nicht persönlich übergeben, aber wir können sie nachher noch per E-Mail mitschicken.
Ja.
Wie geht es weiter? Wie kann man als Interessierter, Neugieriger, wir haben vorhin uns überlegt, Menschen, Mitglieder, Stakeholder, wen suchst du jetzt als Nächster?
Oder ja.
Wen suchen wir?
Gib uns einen Ausblick. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, CoHop ist eben nicht nur ein Forschungsprojekt, sondern es soll im Rahmen dieses Projekts auch um Weiterentwicklung bestehender Modelle gehen, um schließlich zu Empfehlungen und Vermittlungsansätzen zu kommen. Das heißt, ein wesentlicher Schritt, den wir auch heuer im Rahmen des CoHop-Projekts gehen wollen, ist eine Reihe von Workshops zur Weiterentwicklung von Modellen gemeinschaftlicher Wohnprojekte. Da geht es also einfach darum, wie vor allem um den Entstehungsprozess solcher Projekte, wie hat das bisher funktioniert und was könnte man jetzt, nachdem man gewisse Erfahrungen gemacht hat, im dort Leben, vor allem auch mit spezifischen Themen wie eben einer Pandemie, Themen der Leistbarkeit, der sozialen Integration etc., was könnte man oder was würde man, wenn man jetzt nochmal die Chance hat, anders machen? Da sind wir auf der Suche nach Leuten, die selber in solchen Projekten wohnen. Wir sind auf der Suche nach Leuten, die aktuell gerade in einem Entwicklungsprozess für ein Wohnprojekt beteiligt sind. Ich habe gestern den entsprechenden Aufruf über den Newsletter der Initiative ausgeschickt. Und da sind wir auf der Suche nach Leuten, die im heurigen Jahr an ungefähr 3 Workshops für diesen Weiterentwicklungsprozess teilnehmen wollen. Es wird dann ein paar ergänzende Veranstaltungen geben, aber es ist insgesamt ein relativ beschränkter Zeitaufwand. Und es geht uns dabei natürlich vor allem darum, dass wir Leute dabei haben, die sozusagen die persönliche Erfahrung mit diesem Modell haben und aus dieser Erfahrung mit uns und mit den anderen Beteiligten zusammen überlegen können, was kann man daraus lernen, wie müsste man es vielleicht zukünftig noch besser und noch anders machen. Das ist der Anspruch. Also alle, die sich dafür interessieren, bitte ich, sich zu melden, entweder über die Aussendung des Newsletters gestern oder einfach an mich persönlich oder an die Initiative sich zu wenden. Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele mit Erfahrungen im gemeinschaftlichen Wohnen da mitmachen könnten.
Bezieht sich das nur auf die Bewältigung von so äußeren Krisen wie die Pandemie?
Nein.
Ja. Weil nach 10 Jahren hat man dann auch so eine Ehekrise, nicht so?
Wir haben
eine Wohnprojekts-Ehekrise gerade.
Genau. Nein, das sind genau die Themen, die interessant sind dafür. Also es geht dezidiert nicht nur um eine Pandemie oder so etwas, sondern ganz generell, was kann man aus den Erfahrungen des Wohnens in diesen Projekten lernen, um es vielleicht beim nächsten Mal besser zu machen.
Ja.
Da sind wir wieder voll dabei, oder?
Ja. Also wir werden das weiter begleiten, hoffen, dass wir da noch einmal Unterstützung kriegen. Und ich wollte noch in die Runde fragen, hat noch irgendwer Lust, irgendwelche abschließenden Worte, Feedback oder sonst was reinzuspielen?
Ja.
Bitte, Robert.
Ich weiß, ich habe schon viel gesagt, aber ich werde es kurz halten, weil es Christian vorher angesprochen hat, nämlich diese Frage des politischen Rahmens, auch in dem sowas stattfindet. Ich habe ganz zu Beginn über die Situation in Barcelona mit La Borda und den vielfältigen Folgeprojekten gesprochen. Es gibt dort eine spezielle Situation, warum das so entstehen konnte. Das ist ja nicht aus dem Nichts entstanden, sondern es gibt einerseits das große zivilgesellschaftliche Engagement, das diese Projekte ins Laufen bringt. Und es gibt andererseits die Unterstützung der Stadt Barcelona, die nämlich die Grundstücke für diese Projekte zur Verfügung stellt und sie auch in anderer Hinsicht unterstützt. Und das sind beides notwendige Voraussetzungen. Also wenn es das nicht gibt, weder die Zivilgesellschaft noch die Politik, dann können solche Projekte nicht entstehen. Auch wenn nur eines von beiden fehlt, dann können sie nicht entstehen, jedenfalls nicht in den dichten urbanen Situationen, von denen wir gerade reden. Und deswegen ist es ganz wesentlich, diesen sowohl zivilgesellschaftlichen als auch politischen Rahmen auch im Blick zu haben, würde ich sagen.
Ja. Da würde ich vielleicht eher noch anknüpfen, weil jetzt haben wir vor allem ein bisschen über die Situation in Wien gesprochen und ich bin auch schon jetzt eben so als Ausblick sehr gespannt, wie das dann im Vergleich zu den anderen teilnehmenden Ländern aussieht und eben auch genau diese politischen Rahmenbedingungen, wie das dazu beiträgt, solche Projekte zu ermöglichen und aber auch natürlich, wie die in der Pandemie zurechtgekommen sind. Und da, auch da gab es ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen, was Lockdowns angeht und so weiter. Also darauf bin ich gespannt.
Ja. Ich sage danke auf jeden Fall, dass ihr jetzt online dabei wart, dass ihr live hier wart und freue mich auf die weiteren Schritte. Und vielleicht mag ich euch noch ganz kurz sagen, es gibt im Rahmen der Initiative auch demnächst weitere Möglichkeiten, sich einzubringen oder auch was anzuhören. Es gibt am 26. März das Wohnprojekt Frühstück in Bikes and Rails. Da haben wir eine niederschwellige Möglichkeit, einfach Gemeinschaftsprojekte mal so kennenzulernen und auch die anderen Interessierten, also beim Brunchen praktisch. Und danach gibt es eine Führung meistens. 26.03. 10 bis 13 Uhr. Dann haben wir nächstes in Impuls-Webinar, wo es darum geht, der Erich Colinati hat den Titel gegeben, Wohnprojekte wachküssen und gelingen lassen mit Dragon Dream. Das ist so eine Methode, wie man gemeinschaftlich Projekte initiieren kann am 3. April und am 2. Mai nochmal so etwas Ähnliches mit dem Thema die Gemeinschaft entwickeln, das ist beides online. Und am 7. Mai wieder ein Wohnprojekte-Frühstück im Rose Garden. Das heißt, wer auch immer Lust hat, sich weiter da an dem Thema dran zu halten, ist herzlich eingeladen. Und wenn ihr Lust habt, uns auch zu unterstützen, freuen wir uns auch immer über Spenden. Herzlichen Dank auf jeden Fall. Und schönen Abend.
Danke allen fürs Dabeisein heute, ja. Und fürs Mitmachen.
Ja, habt es fein.